Im Mai 2020 wird der Afroamerikaner George Floyd in den USA von einem Polizisten getötet.
Er hatte ein großes Herz und in der Zeit, in der ich ihn kannte, hatte mir auf jeden Fall die Ratschläge eines großen Bruders gegeben.
George Floyds Tod und seine Umstände lösen zahlreiche Demonstrationen aus. Ihr Motto: Black Lives Matter.
Der amerikanischen Polizei wird Rassismus vorgeworfen. Und auch in Deutschland wird darüber diskutiert, ob die Polizei ein Rassismusproblem hat.
Wie steht es um Rassismus in der deutschen Polizei und welche Faktoren bedingen ihn? Darum geht es in dieser Folge. Und wir sprechen heute außerdem mit Daniela Hunold, die genau zu diesen Fragen forscht. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Manche von euch kennen Der Fall bestimmt schon von YouTube. Hier im Podcast sprechen wir über die Psychologie hinter den Fällen. Ich spreche darüber wie immer nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia.
Hallo Sarah.
25. Mai 2020. Der Afroamerikaner George Floyd ist 46 Jahre alt und wohnt in Minneapolis, einer Stadt in den USA. Georges Bruder Terrence beschreibt seinen Bruder so.
Er war ein herzlicher Mensch. Er hat gerne anderen Menschen geholfen, voller Energie und sehr sozial.
An diesem Tag im Mai 2020 will George Floyd eigentlich nur im Supermarkt Zigaretten kaufen und dann wieder nach Hause. Doch ein Mitarbeiter des Supermarkts hält ihn auf. Er beschuldigt George Floyd, mit Falschgeld bezahlt zu haben. George Floyd weist diese Anschuldigung zurück. Der Mitarbeiter ruft die Polizei.
Es kommen nun 4 Polizisten dazu. Die Polizisten nehmen George Floyd fest. Einer von ihnen ist Derek Chauvin.
Derek Chauvin hat bereits einen schlechten Ruf. Er und sein Kollege sind dafür bekannt, im Dienst Gewalt anzuwenden. Derek Chauvin fixiert George Floyd auf dem Boden. Dabei drückt der Polizist das Knie auf George Floyds Nacken. Dieser ist völlig wehrlos und er kriegt keine Luft. Das sagt er auch mehrfach, nämlich 16 Mal innerhalb von 5 Minuten.
Wir wissen das, weil dieser Einsatz von Umstehenden gefilmt wurde. Mittlerweile sind nämlich auch weitere Menschen dazugekommen. Sie fordern die Polizei auf, von George Floyd abzulassen. Doch Derek Chauvin bleibt auf seinem Nacken knien. George Floyd wird bewusstlos, es läuft Blut aus seinem Mund. Erst jetzt wird ein Rettungswagen gerufen. Derek Chauvin kniet immer noch auf George Floyds Nacken. Für insgesamt 9 Minuten und 27 Sekunden. Der Polizist lässt erst viel zu spät von dem bewusstlosen Mann ab, nämlich erst, als ihn die Sanitäter dazu auffordern. George Floyd stirbt noch am Einsatzort im Krankenwagen.
Im Polizeibericht steht allerdings, es seien keine Waffen eingesetzt worden und George Floyd sei im Krankenhaus gestorben. Wir haben es eben schon erwähnt, Umstehende haben diesen Einsatz gefilmt und genau dieses Video wird nun veröffentlicht. George Floyds Bruder Terrence erinnert sich daran, wie sehr es ihn getroffen hat, dieses Video zu sehen.
Als keine Reaktion mehr von ihm kam, war es wie, wow, mein Bruder wurde ermordet, auf YouTube, in den sozialen Medien, alle sehen das, das war, danach habe ich einfach zugemacht. Ich saß mindestens eine Woche allein in meinem Zimmer.
Terrence Floyd sagt auch, er glaube, der Tod seines Bruders habe mit Rassismus zu tun.
Ich glaube, da war Rassismus involviert und auch Machtmissbrauch. Ich glaube, es war Rassismus, weil, was ist das richtige Wort? Wenn es jemand mit einer anderen Hautfarbe gewesen wäre, hätten sie etwas nach sich gehabt.
Dieses Video von George Floyds Tod, das geht mittlerweile um die ganze Welt. Es ist nicht das erste Mal, dass eine afroamerikanische Person wegen Polizeigewalt stirbt, aber diesmal reicht es vielen Menschen. Sie gehen auf die Straße. In den USA demonstrieren kurze Zeit nach Veröffentlichung des Videos hunderttausende Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Ihr Slogan ist Black Lives Matter.
Auch in Deutschland demonstrieren etwa 200.000 Menschen gegen Rassismus. Auch Rassismus innerhalb der deutschen Polizei ist im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung hier immer wieder Thema. William Dunzio hat in Dortmund die Black Lives Matter-Demo mitorganisiert. Über Rassismus in der deutschen Polizei sagt er:
Also Rassismus gibt es wirklich überall in der Gesellschaft. Das ist auch nicht anders mit Antisemitismus oder mit muslimischer Feindlichkeiten. Das erlebt man, ob man reich, ob man jung, ob man alt, ob man gebildet oder nicht gebildet ist. Das Rassismus in Strukturen wie die Polizei ist leider noch intensiver weil es angemessen ist, der Macht dieser Institution, dieser Struktur. Die Polizei ist eine Struktur, die in Deutschland sehr, sehr viel Macht hat. Eine Kindergärtnerin zum Beispiel muss manchmal mit Autorität umgehen. Ne, lernt man pädagogisch damit umzugehen, interkulturell damit umzugehen. Haben wir bemerkt, dass Polizisten mit diesen Werkzeugen nicht gestattet werden. Also denen fehlen sehr viel an pädagogischer Methoden und Erfahrung. Denen fehlen sehr viel an interkultureller Know-how. Und deswegen ist das Problem liegt nicht bei einzelnen Polizisten. Es ist ein strukturelles Problem. Es ist auch ein sehr stark politisches Problem.
Mit dieser Einschätzung, dass Rassismus in der Polizei ein größeres Problem ist, ist William Dunzio nicht allein. Zum Beispiel gaben in einer Umfrage, dem Afrozensus 2020, mehr als 2000 Afrodeutsche und aus Afrika eingewanderte Menschen an, dass sie in ihrem Leben schon mal ihren Ausweis ohne erkennbaren Grund vorzeigen mussten. Der Tod des geflüchteten Uri Jalloh in deutschem Polizeigewahrsam ist noch immer nicht geklärt. Und auch in Deutschland gibt es Fälle, bei denen etwa People of Color bei Festnahmen getötet wurden und die Rolle der Polizei deshalb diskutiert wird.
Wir wollen jetzt mehr darüber wissen, wie die Lage in Deutschland aussieht.
Weil Lydia und ich zu dem Thema Rassismus in der Polizei aber keine Expertinnen sind, haben wir uns für heute eine Person eingeladen, die genau das ist. Daniela Hunold ist Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt empirische Polizeiforschung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und Mitherausgeberin des Buchs Rassismus in der Polizei. Hi Daniela, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Ja, super, danke für die Einladung, dass ich dabei sein kann.
In einer kürzlich veröffentlichten Befragung von PolizeibeamtInnen gab jede dritte Person an, innerhalb eines Jahres rassistische Aussagen im KollegInnenkreis mitbekommen zu haben. Und es gab ja auch mehrfach Meldungen, dass in polizeiinternen Chatgruppen rechte Inhalte geteilt wurden. Hat die deutsche Polizei jetzt ein Rassismusproblem?
Also ich würde erstmal bei dem Wortlaut ansetzen. Der Frage, ist es ein Problem? Natürlich ist es immer ein Problem, wenn Menschen rassistisch denken, rassistisch handeln. Und ich sehe das tatsächlich eher gesamtgesellschaftlich und gehe davon aus, dass wir eine Gesellschaft sind, die rassistische Strukturen beinhaltet. Und wenn wir von dieser Perspektive aus denken, dann ist es automatisch so, dass natürlich alle AkteurInnen in verschiedenen staatlichen Institutionen auch Teil einer rassistischen Gesellschaft sind. Also das Thema Rassismus allgegenwärtig ist.
Und wie groß ist dieses Problem? Ist es in der Polizei größer als in der Gesamtgesellschaft?
Es gibt ein paar Hinweise darauf, dass es in der Polizei Bereiche gibt, wo Einstellungen vielleicht etwas problematischer sind als in der Gesamtbevölkerung, zum Beispiel gegenüber Asylsuchenden, gegenüber obdachlosen Menschen. Das hat zum Beispiel diese Studie auch herausgefunden. Das ist aber in anderen Bereichen nicht unbedingt ein größeres Problem in der Polizei gibt als in der Gesamtbevölkerung. Jetzt kann man aber sagen, die Polizei ist eine Organisation, die auch Gewalt anwenden darf, die eine gewisse Macht hat gegenüber einzelnen Personen und sich die Frage stellen sollte, die Polizei nicht eigentlich besser sein als die Gesamtbevölkerung. Und das ist so das, wo ich denke, darüber könnte man weiter nachdenken, muss man noch weiter forschen.
Also habe ich dich richtig verstanden, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und deshalb auch in der Polizei vorhanden und dass dann aber bei der Polizei nochmal spezifische Faktoren dazukommen und es natürlich ein Problem ist, dass die Polizei die Instanz ist, die Gewalt anwenden kann.
Das ist genau richtig. Also das heißt einfach, wir haben eine Gesellschaft, die rassistische Strukturen beinhaltet, die historisch gewachsen sind, Stichwort Kolonialisierung etc. Und dann ist es natürlich ganz automatisch auch so, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen rassistische Strukturen und Praktiken vorhanden sind, weil sie einfach zur Gesellschaft gehören. Und in der Polizei gibt es eben verschiedene Faktoren, die spezifisch darauf wirken.
Wie genau erforscht man denn diese Fragestellung?
Das ist gar nicht ganz so einfach. Bisher hat es auch nur vereinzelte Studien gegeben. Das macht man mit ganz unterschiedlichen Methoden. Also man muss immer mit der Polizei natürlich irgendwie forschen, sonst geht es nicht. Also zumindest, wenn man beobachten will oder etwas darüber wissen will, wie Polizistinnen und Polizisten handeln und auch denken. Jetzt kann man natürlich sich anschauen, was für Einstellungen haben Polizistinnen und Polizisten. Dann macht man beispielsweise eine Befragung, die sollte möglichst groß angelegt sein, damit man ganz viele Einstellungen sammeln kann. Oder, das mache ich ganz gerne, man schaut sich an, wie Polizistinnen und Polizisten im Alltag eigentlich agieren und handeln, wie sie sich unterschiedlichen Menschen gegenüber verhalten. Und dann macht man eine ethnografische Erhebung, so heißt das. Man geht in die Polizei rein, fährt mit auf Streife, beobachtet den Alltag, macht sich Notizen und wertet das hinterher aus. Im besten Fall macht man eine Kombination aus diesen beiden Ansätzen, ja, damit man ein ganz breites Bild hat. Und das ist in Deutschland nicht immer ganz einfach, weil wir viele verschiedene Polizeien haben. Wir sind ja ein föderales System.
Mhm.
Und da kommt dann ganz oft der Vorwurf, naja, sie haben ja nur in einer Polizei geforscht, deshalb sind die Ergebnisse ja nicht auf andere Polizeien übertragbar.
Und musst du oder müsst ihr als Forschende dann überzeugen, dass ihr diese Zugänge bekommt, also dass ihr diese Beobachtungen zum Beispiel machen könnt oder dass Personen an diesen Befragungen teilnehmen oder wie läuft das?
Genau, wir müssen überzeugen, die Polizei überzeugen, dass wir die Forschung machen dürfen, dass wir die Forschung machen können. Das ist oft sehr, sehr schwierig, vor allem wenn die Polizei einen selbst kritisch sieht. Also es gibt halt Forschende in diesem Bereich, die werden als kritischer wahrgenommen als andere, je nachdem, was man schon in der Öffentlichkeit dazu gesagt hat oder veröffentlicht hat. Und wenn man eine aus Sicht der Polizei eher kritische Person ist, dann ist es schwieriger, einen Zugang zu bekommen, weil dann oft die Angst vorherrscht, wir würden nur kritisieren wollen und die Polizei in einem schlechten Licht dastehen lassen. Das heißt, der Forschungszugang ist eine sehr schwierige Angelegenheit und oftmals bei so Themen wie Rassismus und Polizei gelingt er auch gar nicht.
Und was wissen wir zur Entstehung von Rassismus in der Polizei?
Also wenn wir davon ausgehen, dass Rassismus ein allgegenwärtiges Phänomen ist, dann würde ich sagen, das heißt, es ist kein Phänomen, das erst in der Polizei entsteht, aber ich glaube, es gibt so ein paar Faktoren, die das Phänomen verfestigen können. Und das sind solche Dinge wie, die Polizistinnen und Polizisten erleben oftmals, wenn sie von der Hochschule oder aus der Ausbildung kommen, einen sogenannten Praxisschock. Das heißt, sie haben erstmal ganz viel Theorie gelernt und plötzlich stehen sie in der Praxis Menschen gegenüber, die vielleicht ihnen gegenüber Gewalt anwenden wollen, wo herausfordernde Einsätze sind mit Menschen, mit denen sie vorher noch nie Kontakt gehabt haben. Obdachlose Menschen beispielsweise, betrunkene Menschen, Menschen, die Drogen genommen haben und die vielleicht dann auch einfach mal ein bisschen anders reagieren, als man das bisher kennt. Und das sind alles herausfordernde Situationen, die dazu führen können, dass man eher so ein schlechtes Bild über die Menschen entwickelt, mit denen man zu tun hat. Und wenn es dann nicht dazu kommt, dass die Organisation Maßnahmen anbietet, um das zu reflektieren, was man da erlebt hat, auch vielleicht gemeinsam zu sprechen, das einordnen zu können, dann können sich negative Einstellungen gegenüber Personengruppen verstärken.
Gerade dieses Einordnen ist aber ja total wichtig, weil diese Realitätsschocks ja nicht dadurch entstehen, dass jetzt irgendwie bestimmte Menschen per se gewalttätiger wären, sondern weil die Polizei da ja einfach mit Menschen zu tun hat, von denen ganz, ganz viele strukturell benachteiligt werden.
Und du hast gesagt, die Tendenz zu Rassismus sei in der Polizei sogar etwas stärker als in der allgemeinen Bevölkerung. Wie wird das denn verglichen?
Dass die Polizistinnen und Polizisten in Deutschland eine etwas negativere Einstellung gegenüber Asylsuchenden und obdachlosen Menschen haben. Das nennt man, also in Bezug auf obdachlose Menschen natürlich nicht Rassismus, sondern das ist ja ein Teil der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Das ist ein soziologisches, theoretisches Konzept. Das heißt, dass die Einstellungen hier negativer als im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung sind. Und das haben die Forschenden so rausgefunden, dass es eine Befragung, die genauso die gleichen Fragen enthält, wie beispielsweise bei der Befragung der Polizistinnen und Polizisten in ganz Deutschland, wie die Gesamtbevölkerung befragt wurde. Ja, und diese Befragung findet alle 2 Jahre statt in ganz Deutschland. Irgendwann wird jeder vielleicht mal so einen Fragebogen von dieser Studie bekommen. Und dann hat man vergleichbare Antworten, sowohl in der Polizei als auch in der Gesamtbevölkerung und kann hier eben diesen Vergleich ziehen.
Immer wieder hört man ja davon, dass zum Beispiel rassistische Vorfälle innerhalb der Polizei nicht gemeldet werden. Woran liegt das und warum scheint das so schwer zu sein?
Dazu haben wir auch ein paar Hinweise aus der vergangenen Forschung, dass Menschen, die etwas sagen, ein Problem melden, dann tatsächlich eher gemobbt werden und ausgeschlossen werden aus ihrer eigenen Gruppe sozusagen. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, wenn ich Angst habe, nicht mehr Teil der Gruppe zu sein oder wenn ich Angst davor habe, dass mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte mich nicht mehr befördert, weil ich ein Problem gemeldet habe, dann sage ich vielleicht nichts. Und das ist ein Grundproblem bei der Aufarbeitung von Vorfällen in der Polizei. Und das muss quasi zukünftig besser angegangen werden. Und in der Forschung sagen wir, es braucht eine Fehlerkultur. Ja, also das heißt, dass Vorgesetzte und Mitarbeitende sich tatsächlich darauf einlassen, einfach auch über Fehler zu sprechen und das offen zu machen, das anzuerkennen, dass jeder auch Fehler machen kann und daraus aber etwas zu lernen und es zukünftig anders zu machen.
Gibt es konkrete Vorschläge, wie man das unterstützen könnte strukturell, dass diese Fehlerkultur dann auch so entstehen kann, konstruktiv?
Es gibt so ein paar Vorschläge, die aber gar nicht so Einzelmaßnahmen betreffen, sondern eher gesamten Kontext der Organisation betreffen. Es braucht natürlich erstmal ein Verständnis unter Führungskräften, dass es so etwas wie Rassismus überhaupt gibt. Ja, das heißt erstmal die Anerkennung dessen, dann eine Schulung, eine Handreichung, eine Fortbildung dazu, wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn Mitarbeitende auf mich zukommen. Dann natürlich auf Seiten der Mitarbeitenden, dass man Strukturen schafft, die es einfacher machen, etwas zu melden. Das heißt, ich habe vielleicht eine Stelle, an die ich mich hinwenden kann, die gar nicht irgendwie was mit meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten zu tun haben, so dass ich eben diese Abhängigkeit nicht habe im Berufsalltag, dass diese Person, die in dieser Stelle sitzt, vielleicht selber gar keine Polizistin, kein Polizist ist, weil eine Polizistin, ein Polizist immer handeln muss, wenn etwas strafrechtlich relevant ist. Manche wollen aber gar nicht, dass etwas getan wird, wenn sie etwas beobachtet haben, was gegen das Gesetz verstößt, sondern erstmal eine Orientierung haben, wie kann ich jetzt weitermachen? Also ein Hilfsangebot brauchen. Und das können besser Menschen, die nicht Polizistin oder Polizist sind. Und dann geht's natürlich auch um so etwas wie, ja, ein gegenseitiges Verständnis im Kolleginnen- und Kollegenkreis, damit umzugehen, was man so im Alltag alles erlebt. Also das heißt, eine offene Gesprächskultur schaffen, beispielsweise durch solche Angebote wie Supervision, die irgendwie nicht nur einmal im Jahr stattfinden, sondern im Berufsalltag integriert sind.
Wäre das dann auch was, was diesen Praxisschock, den du vorhin angesprochen hast, irgendwie abfedern könnte? Weil das ist natürlich eine Erklärung für einen spezifischen Faktor, der bei der Polizei da dann mit reinspielt. Aber das ist ja kein tragbarer Zustand. Und es muss ja auch Maßnahmen geben, die nicht erst dann eingreifen, wenn sich Rassismus bereits gezeigt hat, sondern dem auch in irgendeiner Form vorbeugen, damit sich solche Einstellungen gar nicht erst verfestigen.
Genau, also eine Supervision würde dabei helfen, die schweren, die problematischen Alltagserfahrungen besser zu verarbeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man so etwas besser verarbeiten kann, dann kann man auch einfach handlungssicherer in den nächsten schwierigen Einsatz gehen. Und ich glaube aber, dass es dazu noch mehr braucht als eine Supervision. Man kann auch darüber nachdenken, das Studium anders aufzubauen, nämlich wie ein echtes duales Studium, dass die Studierenden viel früher in die Praxis kommen und nicht erst nach 2 Jahren Theorie. Und das hätte auch den Vorteil, dass theoretisches Wissen, das wir ihnen mitgeben, das ihnen dabei helfen soll, vielleicht auch so etwas wie Rassismus zu reflektieren, schon direkt mit ihren praktischen Einsatzerfahrungen gekoppelt werden kann.
Ich habe gerade überlegt, du sagst ja, dieser Praxisschock hängt ja auch damit zusammen, dass dann bestimmte Erfahrungen gemacht werden. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Stichprobenfehler, weil die Personen, die dann anfangen, in dieser Berufspraxis zu arbeiten, erstmal immer wieder in Situationen kommen, wo sie beispielsweise obdachlosen Menschen begegnen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, wo sie natürlich gerufen werden zu einer Einsatzsituation. Das bedeutet, Sie haben in Ihrer Alltagserfahrung eben nicht mit der Stichprobe zu tun derjenigen Menschen, die dann nicht gewalttätig auftreten. Und das kann natürlich dann diese Effekte verstärken. Was würde man denn zum Beispiel machen können in Supervision oder Ähnlichem, um den Leuten zu helfen, das auch entsprechend einzuordnen?
Genau kann ich das gar nicht sagen, weil ich keine Supervisorin bin. Aber was es schon gibt und was vielleicht noch mehr gefördert werden sollte, ist, dass die Polizistinnen und Polizisten rotieren. Also das heißt, dass die nicht über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte auf derselben Dienststelle sind, vielleicht in einem Bereich, die Polizei als Brennpunkt definieren würde, sondern dass die Menschen nach 2-3 Jahren einfach in einen anderen Bereich kommen, um vielleicht auch nochmal andere Erfahrungen mit Menschen zu machen, mit denen sie irgendwie zuvor zu tun gehabt haben.
Es kommen ja bei dem Thema Rassismus in der Polizei häufig dann zwei Faktoren zusammen. Einmal die problematischen Einstellungen und dann zweitens eben auch die Frage nach Gewalt und ob Gewalt je nach Situation dann angemessen ist, um zum Beispiel eine Festnahme zu ermöglichen oder eben wie in dem Fall von George Floyd zum Tod der Person führen kann sogar. Oder was wird vielleicht schon getan, um so einer ja nicht angemessenen Gewaltausübung entgegenzuwirken?
Gute Frage. Auch da, die kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil ich nicht weiß, wie das Einsatztraining beispielsweise abläuft und glaube auch, dass es möglicherweise problematische Inhalte gibt, wie zu lernen, dass man ab einem bestimmten Abstandsbereich eben keine Schusswaffe mehr verwenden kann, sondern dann zum Taser greifen muss, obwohl es eigentlich viele alternative Möglichkeiten möglicherweise aus psychologischer Sicht nochmal gäbe, also Kommunikationsangebote zu machen oder zu sagen, Beispiel psychisch Erkrankte, dass die Polizei jetzt gar nicht die Institution sein sollte, die zuerst vor Ort ist, weil sie nämlich gar nicht die Ausbildung dafür hat, mit psychisch Erkrankten umzugehen, sondern dass es eher Menschen vom psychologischen Krisendienst beispielsweise sein sollten, wo vielleicht die Polizei im Hintergrund agiert, um möglicherweise die professionellen AkteurInnen auch zu schützen.
Davon hat uns auch William Dunzio, der Organisator der Black Lives Matter Demos in Dortmund, erzählt. Er sagt nämlich, es gibt Situationen, in denen er sich deshalb dagegen entscheiden würde, die Polizei zu rufen.
Wenn ich auf der Straße sehen würde, dass Menschen ausgeraubt werden von einer Gang, sagen wir so, ja, dann würde ich die Polizei anrufen. Wenn ich erleben würde, dass eine Person eine Krise hat, wenn ich erleben würde, sagen wir, meine Nachbarin hat gerade einen Streit mit ihr Freund. Das sind Situationen, wo ich die Polizei nicht anrufen würde. Ich würde versuchen, Hilfe zu holen und dieser Hilfe selber zu intervenieren. Weil ich leider bedauere oft, dass die Polizei in Krisensituationen, in Streitsituationen nicht deeskalierend agiert oder interveniert, sondern meistens eskalieren.
Gibt es eigentlich Untersuchungen dazu, ob sich Haltungen im Verlauf der Berufslaufbahn dann verändern, verstärken oder abschwächen?
Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass problematische Einstellungen unter AnwärterInnen weniger häufig vorkommen als bei Menschen, die schon Berufserfahrung haben. Das hat man in 2 verschiedenen Studien in Deutschland getestet an Polizeifachhochschulen, wo Studierende befragt wurden. Und unter den Studierenden sind immer Personen, die noch gar keine Praxiserfahrung haben, die ganz neu einsteigen ins Studium. Und es gibt diejenigen, die aufsteigen sozusagen aus dem mittleren in den gehobenen Dienst und dann ein Studium durchlaufen. Und die bringen ja schon mehrjährige Erfahrungen, Polizeierfahrungen mit. Und die haben oftmals laut dieser Studien eine negativere Einstellungen gegenüber verschiedenen Personengruppen.
Also es ist ja klar, dass wenn Leute Erfahrungen machen, dass dieser emotionale Impact stärker ist, als wenn sie rational wissen, dass sie nur mit einer selektiven Menschengruppe zu tun haben. Also das rationale Wissen ist ja schwächer als die emotionale Erfahrung. Und deswegen ist halt so ein bisschen meine Überlegung, man müsste ja im Prinzip mit anderen Erfahrungen auch, nicht nur mit hypothetischen Einordnungen, sondern auch mit anderen Erfahrungen eben reingehen. Du hast ja gesagt, zum Beispiel andere Arbeitsbereiche, um andere Erfahrungen zu machen, könnte ein Ansatz sein. Gibt es eigentlich Effekte, wenn mehr zum Beispiel Menschen im Polizeidienst mit selbst Migrationshintergrund in einem Team sind, dass die zum Beispiel diese Effekte abschwächen oder so, weiß man das?
Ja, das weiß man schon. Also wir haben ein paar Interviewstudien, teilnehmende Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass PolizistInnen mit Migrationshintergrund sehr häufig Rassismuserfahrungen im Polizeialltag machen, über die sie oft nicht sprechen wollen, die sie oftmals auch eher so in die Ecke packen. Das sind ja nur scherzhafte Bemerkungen, darüber muss ich mich jetzt nicht aufregen. Und tatsächlich das interkulturelle Verständnis jetzt nicht dadurch gesteigert wird, wenn man mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den Polizeidienst holt. Und das hat was damit zu tun, dass immer noch alle, die in die Polizei gehen, sind eher anpassungsorientiert. Also die Polizeikultur ist eine sehr starke und dominante Kultur und die ist auf Gleichheit ausgelegt. Ja, also alle sollen irgendwie gleich sein und ähnlich funktionieren und nicht darauf ausgelegt, dass man Differenz zulässt, Unterschiedlichkeit zulässt. Egal was, egal mit welchem sozialen Merkmal du hinkommst, wo du vielleicht nicht zum dominanten gesellschaftlichen Bild, wie man zu sein hat, passt, passen sich irgendwie an diese Kultur.
Was sich dann ja auch wieder darauf bezieht, was du vorhin gesagt hast, dass es das dann natürlich auch wieder schwerer macht, solche Erfahrungen mit anderen zu teilen, weil man ja trotzdem Teil der Gruppe sein möchte und dann vielleicht auch unter den KollegInnen nicht als die Person gelten möchte, die jetzt da jemand anderen verpfiffen hat. Und wenn dann auch noch dazu kommt, dass man nicht weiß, wie die Vorgesetzten reagieren, dann stelle ich mir das als super problematisches Gesamtbild vor. Welche konkreten Aufgaben der Polizei begünstigen denn Diskriminierung?
Oh, das ist eine sehr komplexe Frage und ich kann sagen, dass in fast jedem Aufgabenbereich Diskriminierung vorkommt. Es gibt natürlich Bereiche, die vielleicht mehr zu sichtbarer Diskriminierung führen. Und zwar, wenn es um Polizeikontrollen geht, also insbesondere proaktive Kontrollen. Es gibt ja in Deutschland sogenannte besondere Kontrollorte, die von der Polizei festgelegt werden, wenn sie vermehrt Kriminalität an diesen Orten festgestellt hat. Und dort kann die Polizei, ohne einen konkreten Anlass zu haben, Personen einfach kontrollieren und durchsuchen. Und um das zu tun, müssen dann natürlich die jeweiligen Personen auch entscheiden, okay, wen kontrolliere ich denn jetzt einfach? Und da gibt es dann so ein paar Kriterien, die immer wieder herangezogen werden, wie beispielsweise Hautfarbe, das Geschlecht, das Alter etc. Und dann kommt es an solchen Orten schon häufiger vor, dass beispielsweise junge Männer, von denen die PolizistInnen ausgehen, dass sie einen Migrationshintergrund haben, häufiger kontrolliert werden als andere Personen. So, das ist schon mal etwas, was recht gut auch erforscht ist, worüber sehr viel gesprochen wird, dass es ein Problem ist. Dann gibt es aber so Bereiche, die weniger sichtbar sind, die ein bisschen mehr Forschung noch brauchen, wie beispielsweise die Anzeigenaufnahme. Wir haben auf jeden Fall Hinweise darauf, dass Anzeigen anders aufgenommen werden, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Das heißt, der Umgang mit insbesondere Frauen, aber natürlich auch Männern, die betroffen sind, die vielleicht nicht ernst genommen werden, weil das nicht in das gesellschaftliche Bild passt, dass Männer von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Es geht aber auch um die Frage, hat eine Person einen Migrationshintergrund? Ja, nein. Und wie wird die Person bei der Anzeigenaufnahme dann geframed? Interviewstudien geben Hinweise darauf, dass insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, die als Opfer zur Polizei kommen, dann umgedeutet werden und hinterfragt werden, ob sie etwas falsch gemacht haben, ob sie überhaupt eine Bleibeberechtigung haben etc. Also eher in den Verdacht kommen, doch etwas nicht richtig gemacht zu haben. Und das ist natürlich eine weniger sichtbare Form der Diskriminierung, die aber total wichtig ist, weil sie natürlich den Menschen vermittelt, dass sie weniger Schutz bekommen bei der Polizei als andere.
Finde ich sehr besorgniserregend, weil es ja auch die Funktion, die die Polizei eigentlich haben sollte, in unserer Gesellschaft total beeinträchtigt, wenn es große Gruppen von Menschen gibt, die entweder Hemmungen davor haben, die Polizei im Ernstfall dazu zu rufen oder Anzeige zu erstatten, wenn sie selber Opfer von irgendeiner Straftat geworden sind.
Also wenn die Polizei selektiv handelt, egal ob es jetzt bei Kontrollen, bei Durchsuchungen ist oder bei Anzeigenaufnahme, dann hat das natürlich eine Auswirkung der Wahrnehmung der Betroffenen. Also das heißt weniger Vertrauen in diese Organisation, dass sie auch Schutz suchen und bekommen, wenn sie die Organisation rufen.
Du hast ja gesagt, dass gerade in der Struktur der Polizei doch sehr stark auch so Anpassungsprozesse stattfinden, wenn Menschen da reinkommen. Das hat ja was zu tun mit Gruppendenken. Könnte man da auch aktiv entgegenwirken, indem man auch eben alternative Positionen und Sichtweisen und Lebensweisen auch ganz aktiv dann auch fördert? Du nickst, also du würdest sagen, das wäre vielleicht ein Ansatz?
Ja, genau, das ist ein Ansatz, definitiv, der natürlich darauf fußen muss, dass es ein grundsätzliches Umdenken in der Polizei gibt. Also, dass hier aktive Diversitätspolitik betrieben werden muss. Und Diversitätspolitik ist natürlich ein großes Wort und umfasst jetzt natürlich nicht so diese Alltagsbereiche, wo jemand völlig unterschiedlich ist, weil unterschiedliche musikalische Subkultur beispielsweise plötzlich zum Tragen kommt oder wie auch immer. Mhm. Aber das kann man natürlich auch im Kleineren denken. Und dafür müsste eben eine Kultur geschaffen werden, die auch ermöglicht, dass alle so sein können, wie sie sind. Und wie man das erreichen kann, das ist, glaube ich, eine sehr lange Aufgabe und da gibt es keine einfache Antwort drauf.
William Duncio sagt, eine positive Konsequenz der Black Lives Matter-Bewegung sei gewesen, dass man mittlerweile offener über Probleme wie Polizeigewalt oder Rassismus reden könne. Trotzdem sei Rassismus nach wie vor ein riesiges Problem.
Also wesentlich hat es nichts verändert. Es hat für schwarze Menschen in Deutschland hat es wesentlich nichts verändert. Für mich zumindest nicht.
Er wünscht sich von der Polizei Folgendes.
Ich würde die Ausbildung der Polizei grundsätzlich umreformieren, neu gestalten, mit Hilfe von unterschiedlichen Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Mit Psychologen, mit Soziologen, mit interkulturellen Trainer und Trainerinnen, mit Menschenrechten, Aktivistinnen.
In der nächsten Folge sprechen wir über einen bekannten Fall aus den USA. Eileen Wuornos, eine Frau als Serienmörderin. Wir schauen uns an, was dahinter steckt.
Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht, oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net.
Ja, vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch.
Ja, ich habe ganz viel gelernt heute und es hat mich total zum Nachdenken angeregt. Vielen Dank, Daniela, dass du heute bei uns im Podcast warst.
Ja, und ich bedanke mich für die interessanten Fragen und die Möglichkeit, das Thema hier ein bisschen zu besprechen mit euch. Es war sehr angenehm.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er war es. Leviathan.
Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hacks und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall!
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungspartei.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre! Ah! Hier ist alles voll Blut.
Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.